Bevor es losgeht, kurz ein bisschen Werbung. Fühlt ihr euch wohl, da wo ihr lebt? Eine große Frage, die wir von der Rheinischen Post mit euch beantworten wollen. Heimatliebe heißt unser großes Umfrageprojekt. Und wenn ihr im Berichtsgebiet der Rheinischen Post wohnt, also irgendwo zwischen Kleve, Wesel, Duisburg, Gladbach, Remscheid, Düsseldorf und Köln, dann meine Bitte, schenkt uns jetzt 10 Minuten eurer Zeit. Sagt uns eure Meinung. Macht mit bei unserer Online-Umfrage. Mit Schulnoten von 1 bis 6 bewertet ihr, wie es läuft bei euch im Ort. Familienfreundlichkeit, Sicherheit, Kultur, Gesundheit, Gastronomie, Wohnen und vieles mehr. Sagt uns, was besonders gut klappt und was ihr kritisch seht. Denn wir von der RP wollen nicht nur darüber berichten, was in der Region geschieht, sondern auch verstehen, wie ihr euch dabei fühlt. Wir wollen wissen, was ihr denkt, was ihr euch wünscht, was euch besorgt. Mitmachen lohnt sich übrigens noch aus einem anderen Grund. Jeder Teilnehmer bekommt das neue RP-E-Book Europameister. 3 Titel, 3 Jahre. Der Fußball und seine Zeit. 1972, 1980, 1996. Von Robert Peters geschenkt. Und kann dazu noch gewinnen. 500 Euro in bar oder Einkaufsgutscheine von Galeria, Douglas oder Rewe. Jetzt mitmachen. Noch bis zum 19. Mai. Die Umfrage und alle Infos findet ihr unter rp-online.de/heimatliebe. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter-Podcasts. Am Mikrofon heute ich, Carsten Kellermann, und auf der anderen Seite des Aufnahmeraumes in der Mönchengladbacher Lokalredaktion der Rheinischen Post, Yannick Sorgert. Hallo Yannick.
Ja, hallo. Lang nicht mehr im Raum hier produziert.
So sieht's aus. Also schon einige Zeit nicht mehr hier zusammen, aber zusammen beispielsweise am Tegernsee aufgenommen in unserem, dort im Hotelstudio sozusagen. Also von daher, ja, den Podcast gibt es immer und unabhängig von Zeit und Raum will ich es mal nennen. Aber gleichzeitig wollen wir natürlich auch euch wieder mal sagen, oder Yannick wird es euch jetzt sagen, was wir alles sonst noch so zu bieten haben über den Podcast hinaus und warum es sich extrem lohnen würde, mal ein Abo abzuschließen.
Genau, denn wir haben ein, wie man so schön sagt, unschlagbares Angebot. Wenn ihr euch jetzt im Stile Florian Neuhaus zu Borussia, nicht zu Borussia, sondern zu RP committet, nämlich zu unserem Borussia-Abo, dann könnt ihr alle unsere Inhalte für ein Jahr, das sind 12 Monate, für 19,99 Euro lesen. Das ist deutlich weniger als 95,88, die ihr bezahlen müsstet, wenn es keine Ermäßigung gäbe. Also das ist jetzt die Chance, bis zum 31.8. dieses Abo noch abzuschließen, direkt für ein Jahr 19,99. Oder ihr sagt, ich schnupper erstmal einen Monat rein für 99 Cent und bezahle danach dann, wenn ich möchte, 4,99 pro Monat. Also schaut mal vorbei bei uns. Ihr könnt einfach einen Plusartikel anklicken und dann auf der Paywall direkt dieses Abo abschließen. Oder ihr schaut hier in die Shownotes, dann gibt es auch einen Link zu der entsprechenden Seite für dieses Abo. Also, genug der Eigenwerbung zum Start, Carsten. Und was ist jetzt die Überleitung von Eigenwerbung zum Pokalspiel Borussias gegen Bersenbrück?
Eigenwerbung, denn das haben ja einige Borussen getan, die in dem Spiel mitgespielt haben, 7:0 gewonnen und ja, vor allem haben neue Spieler getroffen, Spieler, die im Sommer gekommen sind, Spieler, die gekommen sind, um Tore zu schießen. Franck Honorat zum Beispiel hat das erste offizielle Pflichtspieltor Borussias in dieser Saison erzielt und unter Gerardo Seoane, dem neuen Trainer, hat nochmal getroffen gegen Bersenbrück in Osnabrück. Und ja, natürlich Thomas Tschwanschara, wir hatten ja ein bisschen damit gerechnet, dass er einwattiert und weggepackt wird, um ihn zu schonen für den Bundesliga-Auftakt, aber Seoane hat ihn hingestellt, Tschwanschara hat 2 Tore geschossen und sich danach geärgert.
Ja, weil es nicht noch mehr waren. Er kann froh sein, dass es ein 7:0 gegen einen Fünftligisten im DFB-Pokal war. Ansonsten wäre, glaube ich, sein Fehlschuss in jedem Jahresrückblick gelandet. So versendet er sich ein wenig. Ich weiß gar nicht, ob er es in alle Zusammenfassungen geschafft hat, denn die müssen ja schon bei 7 Toren relativ lang sein, um überhaupt alle Treffer unterzubringen. Ja, aber er hat dann eine ähnlich leichte Aufgabe doch noch gelöst. Und ein zweites Tor war so ein unabsichtlicher Kunststoß. Da hat er sich eigentlich selber ein bisschen gegen den Fuß und dann wurde ein unhaltbarer Halblupfer-Chip über den Torwart daraus. Das war sehenswert. Auf jeden Fall, er hat auch noch ein Tor vorbereitet. Das ist bemerkenswert. Und überhaupt, diese Viererreihe da vorne war ja richtig on fire. In den ersten Minuten, da können wir gleich mal noch drüber reden, vielleicht nicht so. Aber dann haben Player, Honorat, Ngumu und Schwanscherer ja 5 Tore und 5 Vorlagen insgesamt fabriziert. Aber ja, vielleicht mal mit Blick auf diese Anfangsphase. Da war Borussia doch, ja, ich weiß nicht, ob überrascht. Sie sah aber überrascht aus von der Herangehensweise der Bersenbrücker.
Also ich habe es mal eher als schläfrig einsortiert und das hat ja auch Gerardo Seoane getan. Und ich glaube, das hat ihn ein bisschen sauer gemacht, weil genau das ist ja das, was er der Mannschaft austreiben will, dass sie eben in wichtigen Phasen des Spiels nicht ganz zugegen ist. Und das war der Fall. Und wäre es ein anderer Gegner gewesen, Yannick, glaube, da wäre dann was anderes passiert. Abgesehen mal davon hat Jonas Omlin, der ebenfalls von Beginn an gespielt hat, der Kapitän und die Nummer 1, hat da wirklich gut gehalten. Und auch da muss man sagen, eine andere Qualität des Schützen hätte möglicherweise zu einem frühen Rückstand geführt. Und dann geht so ein Spiel auch mal ganz schnell in die falsche Richtung, insbesondere wenn so etwas am Samstag beim FC Augsburg passieren würde. Der ist zwar auch aus dem Pokal rausgeflogen, aber das hat für das Bundesligaspiel, glaube ich, nicht viel zu sagen. Und deswegen fand ich es gut, dass Seoane da wirklich den Finger in die Wunde gelegt hat und gesagt hat, also das wird jetzt erstmal in der Woche das Hauptthema sein, dass so etwas nicht wieder passiert.
Ja, die einzigen beiden Schüsse der Bersenbrücker aufs Tor gab es in den ersten 90 Sekunden. Dann hatte Jonas Omlin nicht frei. Er musste schon noch irgendwie mal eingreifen und den Ball zumindest fangen. Aber ja, und Borussia selbst war eigentlich relativ effizient. Jetzt kann man sagen, muss man vielleicht mehr als 10 Torschüsse, also Schüsse aufs Tor, zustande bringen. Das ist ja die alte Leier. Wir haben schon mal drüber gesprochen. Aluminiumtreffer zählen ja nicht mit. Da gab es zum Beispiel einen Lattentreffer von Nathan Gumu, einen Pfostentreffer von Maximilian Wöber. Also doch sehr große Chancen Borussias, die dann so nach 20 Minuten auch in Fahrt kam. Wie gesagt, das könnte gegen einen Zweit-Drittligisten dann schon anders ausgesehen haben. Aber dann kam sie auch richtig ins Rollen, hatte richtig Laune, gerade diese 4 da vorne. Und ich finde wirklich, es ist eine interessante Mischung. Alassane Plea ist ja jetzt nicht nur der erfahrenste in dieser Riege da vorne und der am längsten Borusse ist. Er spielt jetzt so eine Art Quarterback, finde ich auch so. Also hat jetzt kein Tor erzielt, aber war irgendwie an fast jedem als Vorlagengeber oder Geber des vorletzten Passes beteiligt. Und dann ja Honorat, Schwanscherer und Gumu auf ihre Art, alle mit Tempo, alle mit Zug zum Tor und dann auch untereinander uneigennützig. Ja, das lässt sich gut an und jetzt ist man, ohne jetzt das zu hoch zu senken, zumindest sehr gespannt, wie sich das dann in der Bundesliga zeigt und wie es aussieht am Samstag.
Genau, und darum wird es ja jetzt gehen. Ich habe geschrieben am Montagmorgen in meiner Geschichte, die wichtigste Woche des Trainers Seoane bislang als Gladbach-Trainer eben, weil es darum geht, jetzt wirklich die Vorbereitung zu veredeln, die Mannschaft top einzustellen auf dieses Spiel beim FC Augsburg, das ja dann die erste Visitenkarte des Trainers sein wird, bei allem Respekt vor Bersenbrück, aber du hast es ja im Vorfeld auch mal formuliert, es war dann schon am Ende ein besseres Testspiel noch vom Aufwand her. Und die Bersenbrücker haben ja auch eigentlich ganz fesch mitgespielt, haben gar nicht so diesen Bollwerk-Charakter dahingestellt, wie es oftmals die Kleinen tun, sondern hat das getan, was ja auch angekündigt war, dass sie eben mitgespielt haben, den Gladbachern dadurch natürlich Räume eröffnet haben, aber sehr ehrenhaft dieses 0-7 eben kassiert haben. Das wird sicherlich in Augsburg anders sein, sodass also eigentlich dieses Pokalspiel 0 Vorbereitung war. Abgesehen davon, dass natürlich jeder Sieg Selbstvertrauen bringt. Aber 0 Vorbereitung war auf das, was wahrscheinlich in Augsburg warten wird, nämlich Kampf, Kratzen, Beißen und so weiter und so fort. Und da wird man dann sehen, wie es dann um die neue Borussia steht. Das wird dann wirklich der erste Härtetest werden.
Wobei die Bersenbrücker am Anfang ja vielleicht nicht gekratzt und gebissen haben, aber ja zumindest so vorne, so weit vorne attackiert haben, dass das für Borussia ja unangenehm war. Also eine Herausforderung, der sie dann erst auch nicht gewachsen war. Ich fand da zumindest, dass Kuitakura auf der 6 unterwegs sich da direkt in jeden Zweikampf geschmissen hat und parat war, während andere so erstmal reinkommen mussten. Wir wissen alle, was dann in Augsburg passiert, wenn man das vielleicht nicht so macht. Fand es aber auch dann gut, dass Seoane sich nach dem Spiel hinstellt und genau darauf hinweist und nicht sagt, ja, das natürlich legen die los wie die Feuerwehr und was sollen wir denn da machen, sondern nee, sagt, so sollte das nicht sein. Ja, das ist jetzt die Frage, wie seine Spieler das wahrnehmen und wie da unter der Woche dran gearbeitet wird. Gibt ja auch 3 nicht öffentliche Trainingseinheiten, also nimmt man sich da vielleicht auch etwas vor, um noch ein bisschen mehr einzustudieren, Alternativen herauszuarbeiten. Denn da werden wir sicherlich gleich im Aufstellungstipp drüber sprechen. Es gibt ja nach wie vor auch die Frage nach der Grundordnung und wie die beantwortet wird.
Ja, da hat Seoane sich natürlich breiter aufgestellt als seine Kollegen vorher. Adi Hütter war sehr festgelegt auf seinen Adi Hütter 3-4-3. Vorher Marco Rose wollte eigentlich mit einer Raute spielen, ist dann sehr schnell umgeschwenkt auf das Gladbach-typische 4-4-2-3-1. Das hat auch Daniel Farke gespielt durchweg, auch wenn er ein bisschen manchmal gewechselt hat, aber so wirklich dann auch wiederum nicht und wenn dann nur phasenweise. Aber jetzt wirklich ganz konkret zwei Systeme einstudiert. Eins mit Dreierkette, eins mit Viererkette, die eben ausgelegt sind auf den an den Möglichkeiten der Mannschaft. Du hast es schon geschrieben, Joe Skelly jetzt als pendelnder Außenverteidiger, der mal zur Dreierkette gehören kann, aber auch ein Teil der Viererkette sein kann, ohne dass man personell wechseln muss innerhalb eines Spiels. Also da ist Seoane gut vorbereitet und ja, wir werden gleich, wie gesagt, beim Aufstellungstipp drüber reden, was da an der Grundordnung kommen könnte in Augsburg, spezieller Gegner. Aber zunächst geht es, glaube ich, da bin ich mir relativ sicher, um die Einstellung. Und da wird Seoane jetzt nochmal richtig dran feilen, weil das ist ja auch das, was eigentlich in der vergangenen Saison das Problem war. Da ging es ja oftmals gar nicht um Qualität, sondern um das Nicht-Abrufen von Qualität. Und das ist ja eine Einstellungssache. Und genau das ist ja das, was Seoane am Ende moniert hat, auch in Bersenbrück.
Ja, und ich finde Thomas Schwanscherer da beispielhaft, weil er einfach ein Stürmer ist, der wahnsinnig viele Aktionen hat. Ich weiß gar nicht, wie viele Schüsse es jetzt am Ende waren. 6 oder so und plus die Vorbereitung. Und dann ist er hinten, köpft da eine Ecke raus, köpft vorne eine Ecke aufs Tor, rammt hinten Bersenbrücker an der Seitenlinie eigentlich als Linksverteidiger um und sieht die gelbe Karte. Also ich habe die Einzelkritik für uns gemacht und wusste gar nicht, welche Aktion ich überhaupt von ihm erwähnen kann. Habe dann eigentlich so eine Liste einfach mal schnell gemacht, die aufgezeigt hat, wie umtriebig er wirklich ist, wie eklig. Das hat Nils Schmadtke, Gladbach Sport Direktor ja gesagt, Thomas Schwanscherer auch sein kann. Also das ist schon ein anderer Typ Stürmer, als man ihn bisher kannte. Ich weiß gar nicht, mit wem ich ihn so richtig vergleichen soll. Und das ist ja schon mal eine gute Sache, wenn einem jetzt nicht so direkt viele einfallen, die in Gladbach da die vergangenen Jahre rumliefen und diesen Typus verkörpert haben. Also das ist sehr vielversprechend. Und ja, Franck Honorat hat es dann auch geschafft, jetzt seine ersten Tore zu erzielen für Borussia und ist ja ansonsten wirklich auch immer da anspielbar auf der Außenbahn und startet los, darauf kann man sich immer verlassen und findet dann jetzt auch immer zuverlässige Abnehmer in der Mitte. Und ja, Nathan Gumu haben wir die letzten Wochen, glaube ich, schon eigentlich ausgiebig gelobt, kann man aber auch nur nochmal wiederholen, was der mittlerweile abruft, wie er auch dann von links nach rechts wechselt und wieder zurück ins Zentrum selber zieht von links oder dann auch in der Mitte die Abnehmer sucht. Ja, das ist sehr variabel, sieht sehr gut aus und wirkt bereit für den ersten richtigen Härtetest in der Bundesliga, aber so richtig rausfinden wird man es dann erst am Samstag in der Fuggerstadt.
In der Fuggerstadt, ja, Augsburg. Wir waren kurz noch eben nachgeschoben. In der zweiten Halbzeit haben dann noch Robin Hack und auch Grant Leon Ramos ihre Tore geschossen. Das heißt also, 4 Neuzugänge waren unter den Torschützen, was ja gut ist. Der Kollege Thomas Grulke hat sich ja dieser Joker-Rolle von Hack nochmal gewidmet. Schöner Chipball übrigens da vor dem Tor. Und da wird ja was angeboten. Und das ist ja genau dieser Konkurrenzkampf, der vergangene Saison vielleicht ein bisschen gefehlt hat und den einen oder anderen Spieler zu sehr in Sicherheit gewogen hat, ihm da wirklich vielleicht auch die letzten Prozente, es geht ja wirklich teilweise nur um 2-4% mehr oder weniger Leistungen, die dann fehlen oder eben da sind. Im Moment scheinen sie da zu sein und ich glaube, dass Gerardo Seoane da ein Trainer ist, der wirklich extrem viel fordert. Jemand hat über ihn gesagt, dass er wirklich jemand ist, der die Leute richtig, richtig fordert, der aber auch dann entsprechend mit den Leuten umgehen kann. Also einmal dieser Spielerversteher, das war sicherlich auch Daniel Farke, aber dann eben auch einer, der knallhart die Dinge einfordert. Das hat Jonas Omlin ja gesagt. Und ich glaube, das ist diese Mischung, die eine Mannschaft wie die von Borussia Mönchengladbach, die noch unfertig ist, die in der Entwicklung ist, die aber viel Potenzial hat, das es eben braucht. Und dieses Potenzial, glaube ich, dass Seoane das im Moment ganz gut rauskitzelt. Aber du hast es schon gesagt, die letzte Wahrheit, die wird Augsburg dann sein, beziehungsweise das, was dann folgt, Leverkusen und die Bayern. Und ja, aber zumindest lässt sich das, was Seoane bisher gemacht hat, ganz gut an. Und er wird hoffen, dass er nicht zu dem Schluss kommen muss, zu dem Thomas Tuchel kam nach dem Supercup, als er sich gefragt hat, was haben wir eigentlich die letzten 4 Wochen gemacht bei den Bayern.
Ja, das ist aktuell nicht anzunehmen, dass er das muss. Ich würde mal dein Wort unfertig aufnehmen und vielleicht bevor wir dann ganz konkret über das Spiel gegen Augsburg sprechen, so das Mini-Kader-Update geben. Es ist ja de facto nichts passiert. Es soll was passieren. Daran hat sich nichts geändert. Aber diese Suche nach dem zweiten Stürmer, nach dem Backup für Thomas Schwanscherer ist eben nicht so einfach. Aus diversen Gründen. Damit gehört Jordan Sibachö von Union Berlin könnte ein Kandidat sein, aber Borussia muss es da ja so ein bisschen schaffen, einen zu holen, der, naja, nicht zu gut ist. Klingt komisch, aber wenn er zu gut ist, würde er wahrscheinlich nicht kommen und sich mit der Backup-Rolle zufrieden geben. Aber er muss natürlich auch ein gewisses Niveau haben. Und also das ist ein bisschen wie so auf der Dartscheibe, da genau den richtigen Punkt zu treffen. Du bist ja mehr Dartspieler als ich. Ja, also da sucht Borussia jetzt auf jeden Fall den richtigen Treffer. Welche Punktzahl suchen Sie denn? Was wäre das?
Ja, normalerweise die 180, aber ja, wahrscheinlich wird schon eine 140 und eine knapp verpasste 180 reichen. Aber ich habe es mal verglichen. Eigentlich, das ist dann die, sagen wir mal, die Top-Konstellation wie beim FC Bayern, wo jetzt eben Harry Kane da ist als absolut gesetzter Spieler. Das soll auch Thomas Schwanscherer sein, der wirklich die Nummer eins sein soll. Und da wird auch gar keine Frage gestellt. Und dann gibt es eben den, der dahinter steht. Das ist bei dem Bayern Choupo-Moting, der sich jetzt wieder ins zweite Glied einsortiert, das aber schweigend und nicht murrend tut, sicherlich damit nicht glücklich ist, aber eben diese Rolle annimmt. Und genau diesen Spieler, einen Choupo-Moting auf Gladbacher Niveau, den braucht eben Borussia Mönchengladbach. Und ich sag mal, dass natürlich ein paar Namen auf dem Markt sind, wo man sagen würde, ja Mensch, das wäre doch vielleicht ein Abbas Dost zum Beispiel. Aber bei dem kann ich mir beim besten nicht vorstellen, dass er sagt, oh, da setze ich mal mich hinter den Thomas Schwanscherer auf die Bank und warte mal, bis ich dann mal ein paar Minütchen spielen kann.
Wobei ich mir denke, irgendwie so richtig mit 34 und als vereinsloser Spieler, ja gut, was will er denn noch machen, außer nach Saudi-Arabien gehen? Klar, das wäre lukrativer, aber ja, nee, trotzdem, aber klar, wenn das Ego zu groß ist, dann wird es nicht hinhauen.
Genau, und das ist ja das Problem, wenn ich das jetzt mal so diesen Typus Mittelstürmer, wo man ja eigentlich ein Riesen-Ego haben muss, wird ja auch eingefordert, dass man eben vor dem Tor, Herbert Lauben jetzt nochmal gesagt, der 80 geworden ist, Gladbachs zweitbester Torjäger, sagt, du musst halt irgendwann auch mal vor dem Tor nur an dich denken und solchen Typen dann zu sagen, naja gut, da ist eben dieser Tscheche, der spielt immer und du darfst dann, wenn der gerade mal nicht mehr kann oder verletzt ist, kommst du dann halt rein. Ja, das ist schon eine Sache, die Konstellation sehr, sehr schwierig macht, muss ich schon sagen, weil man muss ja einen Spieler finden, der nicht zu jung ist, weil der vielleicht so jung ist, dass er das annimmt, ist er dann aber schon gut genug, hat er die Erfahrung, die soll ja auch dann da sein. Andererseits, wenn er dann im besten Alter ist, wie der von dir angesprochene Jordan mit 27, ist ja einer, den Seoane aus Bern schon kennt, hat eine Saison als Leihspieler damals unter Seoane schon gespielt. Naja, und mit 27 sagt man sich vielleicht, ja Mensch, das ist meine beste Zeit, da werde ich ja nirgendwo hingehen, wo ich mich auf die Bank setze. Leihgeschäft auch schwierig für eine Saison, weiß man nicht, wenn man dann vielleicht gar nicht spielt. Ja, das ist so die Konstellation, wo ich sage, da muss man schon gucken. Aber Borussia hat noch ein bisschen Zeit, weil der Vorteil ist, gerade ist Schwanscherer ist fit, heiß auf Tore, hat Bock auf die Bundesliga. Bei ihm merkt man einfach, dass er richtig brennt für diesen Weg, den er sich jetzt ausgesucht hat. Und solange das funktioniert und die anderen auch noch treffen, gibt Gladbach das ja ein bisschen Zeit und man muss hier nicht den Erstbesten dann nehmen, ne?
Ja, und sonst beschweren sich jetzt in letzter Zeit viele, dass es irgendwie ungünstig ist. Die Saison läuft schon, Transferfenster ist offen und dann spielt man spielt die eine Mannschaft am zweiten Spieltag gegen eine ganz andere Mannschaft als die anderen am vierten. Das könnte ein bisschen Borussias Vorteil sein, weil vielleicht dann so am 29.8. jemand merkt, so doll war das jetzt nicht, die ersten drei Pflichtspiele hier. Vielleicht ist die Perspektive doch nicht so groß. Das ist ja bei Jordan auch so ein bisschen. Er war ja mindestens Stürmer Nummer zwei bei Union. Die haben sich jetzt aber breiter aufgestellt, noch für die Champions League. Deswegen ist er da wirklich so nach hinten gerutscht. Einer, der ja was hergegeben hat in den vergangenen Jahren. Ja, ne, so ein bisschen so ein Nadelöhr. Da muss jetzt der zweite Stürmer durch. Auch nicht so einfach, weil er relativ groß sein soll am besten. Deswegen, ich habe einen Stürmer der Glasgow Rangers, Morelos, der ist 1,77, vereinslos noch zu haben, aber ist vielleicht gar nicht der Typ, ist eher so ein Typ Bobadilla, würde ich sagen. Ja, nicht so einfach, denn Borussia hat sich ja viele Jahre schwer getan, wenigstens mal einen Mittelstürmer zu finden, wie jetzt Thomas Schwanscherer, und jetzt wollen sie direkt noch einen zweiten. Kompliziert, spannend, wie es ausgeht, aber es sind ja noch, je nachdem wann ihr das jetzt hört, ungefähr 2 Wochen Zeit, und zweites Problem, Geld ist ja nach wie vor auch nicht reingekommen für einen möglichen Stürmer.
Genau, dazu müsste erstmal ein Verteidiger verkauft werden, da ist die Nachfolgefrage ja geklärt. Du hast Wöber eben angesprochen, der ist da, der hat gespielt, der ist ausgeliehen, gute Lösung an der Stelle. Und wenn dann Nico Elvedi geht, gibt es eben keine Kaderlücke an der Stelle in der Verteidigung. So kann man das Geld, was dann eben für Nico Elvedi reinkommt, man kann ja so ungefähr von einem niedrigen zweistelligen oder sehr, sehr hohen einstelligen Betrag ausgehen, irgendwas zwischen 9 und 10, 11 Millionen maximal. Aber mit dem Geld könnte man dann natürlich arbeiten. Man könnte es sich da schon gut vorstellen, dass in einen Stürmer investiert wird. Andererseits ist man dann auch wieder da. Einer, der jetzt viel Geld kostet, wird dann auch nicht der sein, der sich ohne weiteres und ohne zu murren auf die Bank setzt. Also vielleicht ist bei dem Stürmer auch eher eine Leihe, wenn es dann irgendwie möglich wird. Oder eben im kleineren Millionenbereich dann eben eingekauft wird, weil es vielleicht auch schon ein älterer Spieler ist, der, wie du es eben bei Bas Dost ja gesagt, völlig zu Recht gesagt hast, vielleicht auch nicht mehr den Anspruch hat, 34 Spiele plus Pokal 90 Minuten zu spielen, sondern sagt, ja, ich mache hier wirklich den Choupo-Moting, nenne ich es jetzt mal, setz mich hin. Also dann wäre das Geld natürlich auch noch weiterhin zu investieren, vielleicht im zentralen Mittelfeld für den Reparierer, den Wirkus, Roland Wirkus, der Manager, mal aufgerufen hat, oder eben dann den ja wirklich sich die Fans fast schon sehnsuchtsvoll wünschen, Fabian Rieder aus Bern, den Spieler, den Gerardo Seoane quasi erfunden hat als Profi. Ja, das sind die Optionen, die dann da sind. Und dann wird man eben gucken, und ja, wie lange bleibt denn der Elvedi jetzt noch da?
Ja, es ist jetzt, was haben wir denn heute? Wir nehmen Montag auf, am 14.8. Wir haben am Mittwoch, den 9. mit Roland Wirkus darüber gesprochen beim Rheinischen Bundesliga-Gipfel. Und ja, da hat er gesagt, dass es in den nächsten 2 Wochen schon über die Bühne gehen sollte, werde. Naja, es ist immer so die Frage, wie viel Konjunktiv dabei ist, weil am Ende stelle ich mir da auch die Frage, okay, jetzt ist es nicht über die Bühne gegangen bisher, weil es noch um gewisse Summen geht, Wolverhampton sich noch querstellt und gerade ein paar andere Sorgen hat. Ja, wann ist denn der Punkt, wo dann wer jetzt der beiden einknickt? Ja, das ist jetzt auch gar nicht so leicht zu prognostizieren, und innerhalb der nächsten 2 Wochen würde ja heißen, bis zum ungefähr 23.8. Dann wäre immer noch eine Woche Zeit.
Ja, und Zeit ist dann eben der Faktor. Wolverhampton setzt dann vielleicht auch auf diesen Zeitfaktor, wo man eben sagt, oh, wenn die Gladbacher, je mehr das Ende der Transferperiode kommt, die haben den Wöber geholt und vielleicht kriegen wir den dann zu dem Preis, den wir gerne ausgeben würden. Wobei ich jetzt immer davon ausgehe, dass ein Premier League Club eigentlich in dem Bereich handlungsfähig sein sollte. Da geht es tatsächlich dann wahrscheinlich ums Wollen, vielleicht sogar ums Prinzip.
Borussia denkt, die werden dann nervös und legen noch die Millionen drauf. Also beide hoffen, dass sich irgendwer bewegt, und naja, nicht, dass sich am Ende gar keiner bewegt.
Das wäre natürlich gerade für Nico Elvedi dann problematisch, denn wie gesagt, der Maximilian Wöber ist da, hat auch sofort gespielt, hat auch gut gespielt, ist, glaube ich, der Typ, den auch die Mannschaft gut gebrauchen kann von seinem Gesamtkonzeption her, dass er eben auch mal ein aggressiverer Spieler ist, also, ja, sagen wir mal, schon härterer Typ Verteidiger. Und das ist ja auch das, was Seoane eigentlich will. Er ist ein Trainer, wir haben ja auch während des Trainingslagers die Geschichte mal gemacht, der schon wieder so auf die klassischen Figuren im Spiel auch setzt, auf den klaren Mittelstürmer, auf den klaren Verteidiger, der dann eben der Wöber ist, oder vielleicht auch auf einen Sechser, der dann wirklich diese Aufräumfunktion oder Organisationsfunktion hat in dieser Doppelsechs. Also ein paar sehr klare Außenstürmer sind wieder dabei, die eben den Mittelstürmer bedienen. Also da würde man gucken. Und da ist dann eben die Frage, wenn Nico Elvedi eben nicht verkauft werden kann oder wird, dann wird es für ihn wahrscheinlich ein relativ komische Situation sein.
Das ist für alle eine relativ komische Situation, weil er dann ja irgendwie wieder integriert werden müsste. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, also erstmal hat er das Recht, ja auch vernünftig integriert zu werden als Spieler, der einen Vertrag bei Borussia Mönchengladbach hat. Dann müsste man eine Lösung finden. Ich sag mal so, ein Nico Elvedi, der sich dann für ein Jahr halt zwangsläufig committet, weil sein Vertrag noch so lange läuft, der könnte Borussia Mönchengladbach schon auch noch weiterhelfen. So ist es ja nicht. Also ist jetzt nicht so, dass er so eingekauft wurde, dass er plötzlich Innenverteidiger Nummer 5 oder 6 ist. Ja, aber das ist noch Zukunftsmusik. Wir haben ja heute den 14.8. Das heißt, in 5 Tagen startet Borussia in die Bundesliga. Und es ist ja so eine, ja, eigentlich fast der perfekte Gegner, die perfekte Konstellation, um rauszufinden, ob da jetzt schon was gefruchtet hat unter Gerardo Seoane. Ein Angstgegner. Ein Auswärtsangstgegner, was ja für Borussia eigentlich fast alle Teams zuletzt waren, da man nur ein Auswärtsspiel seit April des vergangenen Jahres gewonnen hat. Also in 16 Monaten, das war in Hoffenheim. Wir waren da 4-1. Nun geht es zum FC Augsburg, wo man in der Bundesliga überhaupt auch nur einmal gewonnen hat. 1 von 12 Spielen. 2020 war das unter Marco Rose. Und das wäre ja, Carsten, die Gelegenheit, einfach mal so Haken hinter sehr viele Punkte auf der To-Do-Liste zu machen, nämlich mit einem Auftaktsieg.
Genau, also da Augsburg, du hast gesagt, unter Rose wurde dort in der Bundesliga gewonnen. Es gab noch einen 2-0-Sieg unter Jos Luca in der zweiten Liga damals. Das war es dann aber auch schon mit Siegen beim FC Augsburg, der eher immer Gladbach irgendwie niedergerungen hat mit irgendwelchen 1-0-Siegen, die auch immer richtig wehgetan
und Ex-Borussen.
Von Ex-Borussen, sei es Jan-Ingvar Kalsen-Bracker, der getroffen hat, sei es Raul Bobadilla, der getroffen hat, sei es dieser oder jener, der getroffen hat. Also eigentlich immer unangenehm. Und wenn man jetzt dahin fährt und genau so einen Gegner, der Borussia wirklich nicht gelegen hat in den letzten Jahren, eigentlich noch nie gelegen hat, auswärts, da wirklich mal einen hinstellt und den zweiten Bundesliga-Auswärtssieg schafft, dann direkt auch die Bilanz des vergangenen Jahres, der vergangenen Saison mit einem Auswärtssieg dann gleich aufarbeitet. Das wäre schon mal ein klares Sinnbild und man hätte ja sozusagen den inneren Schweinehund dann überwunden.
Ja, das ist gegen Augsburg in der Regel auch immer nötig. Ist ja nicht so, dass man nicht geführt hat in Augsburg. Wir haben ja über die Startphase gesprochen. Ich kann mich da mal dran erinnern an das erste Bundesliga-Tor von Dennis Zakaria. Aber es war, glaube ich, schon der Ausgleich, weil man früh ein Tor kassiert hatte, oder? Aber es gab auf jeden Fall auch frühe Tore beim FCA, die dann aber nicht bis zum Ende Bestand hatten, natürlich, weil man ja eben nur einmal da gewonnen hat und auch dieses Spiel, das man gewonnen hat, ging hin und her. 3-2 ist es, glaube ich, ausgegangen. Doppelpack Lars Stindl in den blauen Auswärtstrikots.
Kurzer Hinweis noch. Lars Stindl hat bei der Wahl der Rheinischen Post zum Spieler der Saison gewonnen. Das ist sozusagen das Abschiedsgeschenk der RP-Leser an Lars Stindl. Ja, und wie gesagt, er hat mit diesem Doppelpack den Auswärtssieg in Augsburg klar gemacht.
Da sollte ja eigentlich per se dann jeder Spieler des Jahres werden, der das überhaupt mal geschafft hat. und dieser FC Augsburg hat sich als einer der wenigen Bundesligisten in dieser Pokalrunde blamiert, hat nämlich bei der Spielvereinigung Unterhaching, also ein halbes Derby in Bayern, 0-2 verloren. Und dieser FCA ist ja so der Running Gag, so wie Bayer Leverkusen, immer wenn sie eine gute Transferperiode haben, als Meisterschaftskandidat gehandelt werden, heißt es eigentlich jedes Jahr, ja, vielleicht erwischt es jetzt ja doch mal den FC Augsburg. Es ist das 13. Jahr in der Bundesliga, würde natürlich passen für all die Abergläubischen unter uns. Und ich habe immer noch dieses Spiel am letzten Spieltag der vergangenen Saison im Kopf, als Augsburg ja wirklich noch zittern musste und am Ende nur aufgrund der Ergebnisse auf den anderen Plätzen gerettet wurde und so dieses total seltsam, dieses Spiel in Gladbach angegangen ist, für die es ja um nichts mehr ging und man immer dachte, ja, also kennen die eigentlich die Blitztabelle und wie die Konstellation ist? Es wirkt gerade so ein bisschen, als wenn sie seitdem immer noch nicht aufgewacht wären.
Tja, sie haben über die Maßen seltsam gespielt, sag ich jetzt mal. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall ist es ja so, dass der FC Augsburg auswärts und zu Hause doch schon zwei unterschiedliche FC Augsburg sind, so ein bisschen wie es ja Gladbach auch oft ist. Ja, es war schon etwas seltsam. Vielleicht haben sie einfach auf das gute Glück vertraut, die Augsburger. Die Gladbacher sollten jedenfalls nicht darauf vertrauen, dass die Augsburger es so angehen, wie sie es am letzten Spieltag der vergangenen Saison gemacht haben, in dem jetzigen Startspiel. Denn gerade dieses Pokalaus ist natürlich was die Augsburger jetzt so richtig nochmal anfeuern könnte. Denn, ich sage jetzt mal auf gut Deutsch, beschissener kann man ja eigentlich nicht in die Saison starten, als gleich mit so einem Ding, dass du da beim unterklassigen Club ausscheidest. Gerardo Söhane kann da ein Lied von singen, zweite Saison in Leverkusen, auch aus beim Drittligisten Elversberg. Also das sind so Dinge, die können eine ganze Saison irgendwie überschatten und deswegen wäre es sehr, sehr wichtig für Augsburg jetzt aus deren Sicht gesehen, zu sagen, ja, jetzt müssen wir halt Gladbach schlagen und noch mehr als sowieso, man will ja immer gewinnen, das dürfte der Ansatz sein, aber dass daraus jetzt auch eine gewisse Grelligkeit entsteht und genau die wiederum die ist, mit der Gladbach nicht umgehen kann, oder, und das wäre jetzt der Fortschritt, konnte.
Ja, am Ende ist jetzt eine Situation, wo wir, glaube ich, jetzt viel Mut, also wieder mutmaßen gegen den FC Augsburg. Da lass uns doch vielleicht mal über das Handfeste sprechen, nämlich das, was eine Stunde vor dem Anpfiff verkündet wird, die Aufstellung. Wir teilen sie euch jetzt noch nicht offiziell mit, aber wir sagen euch jetzt, wen wir in Borussias Startelf vermuten.
Aufstellungstipp.
Ja, im Tor haben wir letzte Woche de facto nicht richtig gelegen, weil wir eigentlich vermutet hatten, es reicht nicht für Jonas Omlin oder er wird noch geschont gegen Bersenbrück. Er stand dann im Tor, hat das erste zu null unter Gerardo Seoane geschafft, wollen wir jetzt auch nicht unterschlagen, diesen Fakt. Ja, und damit scheint der Weg ja auch frei zu sein, um in Augsburg im Tor zu stehen.
Ja, also klar ist auf jeden Fall, wenn Jonas Omlin fit ist, wenn seine Schulter mitspielt, dann spielt er auch. Und da gibt's, glaube ich, auch kein Vertun. Ganz egal, wer da jetzt die Nummer zwei bei Borussia ist. Omlin ist fit, Omlin spielt, ist Kapitän. Alleine darum wird ihn Seoane schon aufstellen. Und natürlich aufgrund seiner Qualität hat es bei den ein, zwei Chancen zu Beginn in Bersenbrück auch wieder untermauert. Auf ihn kann man sich verlassen. Von daher gar keine Debatte. Spannender ist es ja davor, wobei fast schon die Rechtsverteidigerposition ja fast schon wieder unspannend ist, weil wir sind uns, glaube ich, beide einig, dass wir da Joe Skelly sehen werden.
Also egal in welcher Abwehrkette, vermuten wir ihn rechts, ob drei oder vier. Das ist die neue Qualität und Flexibilität. Also müssen wir jetzt nicht die Skelly-Frage klären, sondern eher die drei oder vier Frage.
Definitiv. Und für mich, wenn ich mir die Augsburger so anschaue, gibt es schon Hinweise darauf, dass Seoane auf diese Dreierkette umstellen könnte. Wobei ich habe mir die Ergebnisse, die er bisher mit Bayer Leverkusen gegen Augsburg hatte, er hat zwei Spiele gegen Augsburg gewonnen, hat einmal verloren, zu Hause allerdings, in Leverkusen war das. Er hat immer mit 4-2-3-1 gespielt, also mit einer Viererkette und ja, das bin ich mir nicht so sicher, ob er nicht diese Dreierkette wählt, dann eben mit Joe Skelly, Ko Itakura und Maximilian Wöber als Dreierkette. Das wäre meine Variante, um eben gerade das Spiel breit zu machen gegen die eng gestaffelten Augsburger, das Spiel breit zu machen und immer wieder über die Flügelbälle eben in den Strafraum zu bekommen.
Ja, und es würde auch mehrere potenzielle Probleme vielleicht lösen, bevor sie entstehen, denn Luca Netz hat ja nun wieder defensiv, also es war jetzt kein wackeliger Eindruck, aber irgendwie schwingt da so mit, dass das alles nicht so rund ist gegen den Ball und auch problematisch werden könnte. Das ist in einer dann gegen den Ball vielleicht Fünferkette auch einfacher zu lösen und Honorar und Netz, die dann die beiden Schienenspieler wären, haben ja auch das Tempo, ne, um dann trotzdem alleine im Prinzip die Seite zu beackern. Und wenn wir dann schon mal nach vorne denken, hätten wir dann diese 2-1er-Konstellation. Das lässt sich auch sehr flexibel bespielen, so eigentlich als taktisches und Grundordnungselement in Stein gemeißelt, ist ja, also ganz vorne der Mittelstürmer, Tomáš Trnčara, so viel können wir spoilern, und ja, die reine Existenz einer Doppelsechs, da gibt es eigentlich auch nichts dran zu rütteln.
Ja, das hat Seoane auch ganz klar gesagt, das ist für ihn ein Faktor der Stabilität, diese Doppelsechs, die ganz modernen Systeme kommen ja mit einem Sechser aus, aber da hat eigentlich Seoane klar gesagt, dass in seiner Welt, wo es eben auch um Stabilität geht, diese Doppelsechs eine Rolle spielt. Gesetzt dort würde ich auf jeden Fall sagen, Julian Weigl, weil er der klarste, um jetzt mal in den Worten von Adi Hütter zu sprechen, der klarste Sechser im Kader ist, eben einer, der dafür Ordnung sorgt. Er ist nicht der Reparierer, von dem Roland Wirkus immer spricht, aber er ist der Ordnungsstifter. Und das ist ja das, worum es dann erstmal Seoane geht, von der Position aus Ordnung zu haben. Und neben ihm wird dann einer spielen, da sage ich, das ist Florian Neuhaus, der eben diese Sechser-Achter-Rolle spielt, die Umschaltrolle im Grunde genommen aus der Tiefe des Raumes. In Mönchengladbach ist das dann der Netzerraum. Da will dann der Neuhaus kommen. Und so hat das ja auch beschrieben. Er hat gesagt, dass er diese Achterrolle eigentlich sehr gerne spielt, aber aus der tieferen Position, übersetzt heißt das von der Position vor der Abwehr aus, diesen Raum eben bespielen will. Und ja, damit habe ich jetzt schon meine sechs Doppelsechs verraten.
Ja, und kein Einspruch von mir. Es ist ja auch, wenn nicht Ko Itakura da spielt, relativ einfach in Abwesenheit von Manu Kone und Christoph Kramer. Und ich sag mal so, dass Rocco Reitz da jetzt in so einem Pokal-Erstrundenspiel mit drei, wie viel verletzten Sechsern? 2,5 im Prinzip. Neuhaus ja noch nicht in der Startelf und Fraulo so kurz vor Laie nicht mal zum Einsatz kommt, nicht mal irgendwie so diese Startelf-Chance bekommt und dann eher der eigentlich beste Innenverteidiger auf die Sechs gesetzt wird, sollte ihm auch zu denken geben. Ja, deswegen sehe ich eigentlich jetzt auch gar nichts anderes passieren als Neuhaus und Weigel auf der Sechs gegen Augsburg.
Ja, und Seoane wird auch gar keine Kompromisse machen. Also die einzige Option, die ich sehe, ist, dass er sagt, okay, ich will jetzt wirklich eine defensivere Doppel-Sechs haben, dann eben Itakura nach vorne und Friedrich in die Dreierkette. Friedrich, der sich doch etwas schwer getan hat. Ich glaube es nicht, dass er es machen wird, weil er eben die Spielqualität von Neuhaus dann eben hat, aus der Tiefe heraus dann quasi seinen Zehner, seine Nummer 10, seinen Spielmacher hat. Und wenn man sich den Rest vorne anguckt, eben Ngumu ist ja eher ein Außenstürmer, der dann in der Mitte ein bisschen aktiv ist, daneben Player. Das ist ja so ein klassischer 9,5er dann eigentlich, der auf der 10 dann spielt. Also von daher Neuhaus dann als Playmaker von hinten heraus. Gute Variante, die ja auch schon erprobt ist. Das darf man ja auch nicht vergessen, dass Neuhaus das ja schon unter Adi Hütter auch gespielt hat, unter Daniel Farke gespielt hat. Ja, also
unter Marco Rose vor allen Dingen, dann als Dennis Zakaria auch verletzt war die Champions League Qualifikation geschafft wurde und noch verletzt war und dann Champions League gespielt wurde, hat Neuhaus das alles gespielt. Ich meine, das ist die Position, aus der erwuchs der Pass in Mailand.
Genau, weil so ein Pass kann man halt nur aus der Tiefe spielen, wenn man da sozusagen nach der alten Packing-Regel 20 Leute rausnimmt, so genau, ungefähr.
Dann müssen halt die Leute auch dazwischen sein.
Genau, und deswegen. Also ich glaube, diese Aufstellung ist sehr realistisch. Muss auch keiner mehr in Watte gepackt werden. Jetzt gilt's und das gilt auch für Seoane. Ich bin sehr gespannt, wie seine Mannschaft jetzt auftreten wird, weil so wie man ihn einschätzt, wird er da schon extrem viel Wert drauf legen. Er legt ja auch viel Wert auf den äußeren Eindruck, dass eben jetzt schon in diesem ersten Spiel klar wird, das ist meine Borussia, das ist die Seoane Borussia, da ist was anderes auf dem Platz als vorher. Und ich glaube, deswegen wird er diesem Spiel auch entgegenfiebern und sagen, ich will wirklich das sehen, was wir gemacht haben in der Vorbereitung. Viele gute Sachen wurden veranlagt, muss man jetzt eben dann umsetzen. Und wie gesagt, Augsburg ist dann eigentlich genau der richtige Gegner dafür.
Ja, das ist gleich zum Start eine Statement-Chance und ja, Auswärtssiege zum Auftakt. Das gibt's nun wirklich auch nicht oft bei Borussia. Müssen wir den Kollegen Thomas Gohlke in die Annalen schicken. Ich weiß, er hat irgendwann mal nachgeguckt, dass glaube ich erst 5 oder so gab in Borussias Bundesliga-Geschichte. Natürlich, klar, hier ist das zweite Mal, spielt man in der Regel zu Hause. Borussia meine ich auch etwas häufiger als auswärts, aber Auswärtssiege zum Auftakt, das ist nun wirklich nicht so häufig.
Mir fällt jetzt gerade keiner ein, aber ich bin auch nicht Thomas Gohlke.
Man war mal virtueller Tabellenführer auswärts, als man 3-0 beim VfL Bochum führte 2009, aber dann ging es 3-3 aus am Ende.
Ja, also ist dann auf jeden Fall kein Sieg. dann gab es mal ein 0-3 in Dortmund zum ersten Spieltag. Dann hat man das öfter ab und zu mal in München außer 2012.
FC Bayern. Wir schneiden es nicht. Das ist natürlich. Ja, aber man sieht so monumental und selten ist es. Quasi immer, wenn man das geschafft hat, ist daraus etwas ganz Großes erwachsen. Ist jetzt natürlich ein bisschen, ja, ich habe es noch geschrieben am Freitag, klar, in München. 2011, Igor De Camargo.
Ja, genau, 2011, nicht 2012, aber die Saison 2011, 2012 und ein herrlicher Pass von Ruhl Brouwers damals, ich war im Stadion, also ein langer Schlag von Ruhl Brouwers. Ein
Befreiungsschlag.
Könnte es so sagen, dann ein Neuer, der geglattbacht hat, so muss man es ja fast nennen, und dann Igor De Camargo halsbrecherisch den Ball ins Tor gestupst mit dem Kopf und Gladbach gewinnt 1-0 und ist am Ende vom Fastabsteiger zum Champions League Qualifikationsteilnehmer geworden, zum Playoff-Teilnehmer. Und so rasant passiert es nicht immer, aber das zeigt, also Auswärtssiege im süddeutschen Raum können etwas anstoßen.
Ja, bevor wir uns jetzt noch weiter verrennen und noch überlegen, welche es gab, vielleicht schauen wir das mal in Gänze nach, noch diese Woche, welche es da gegeben hat zum Auftakt. Ansonsten, ja, erinnert man sich nicht wirklich dran, war ja dann auch zeitweise selten genug, dass man überhaupt irgendwann mal auswärts gewonnen hat im Laufe der Saison. Aber das ist jetzt vielleicht eine ganz gute Hinleitung zu unserem Tipp, denn wie war es denn jetzt? Wir können ja mal auflösen. Pokal. Ich war am nächsten dran. Mit einem 9-1-Tipp. Und du warst aber näher dran als der Kollege. Warte, du hast 12-1, sind 7. Nee, ihr wart gleich nah dran. Er hatte 5-2 getippt. Also, so ist das. So kann man mit einem 12-1 und einem 5-2 gleich nah an der Wahrheit dran sein.
Wobei natürlich das 12:1 ein Rekordergebnis gewesen wäre. Darauf wollte ich nochmal klar hinweisen. Jetzt ist es einsortiert, ja, im Bereich des 6. Platzes, dieses 7:0, wenn man die Rekordsiege nimmt. Und Hastedt bleibt ganz oben mit dem 1:11. Also Glückwunsch nach Hastedt, Bremer Raum. Und also ich würde jetzt mal sagen, du darfst mit dem Tipp beginnen, aber ich kann dir jetzt schon verraten, dass ich nicht 1:11 tippen werde.
Ja, sondern wieder 1:12, ne, Quatsch. Ja, ich könnte jetzt aus Prinzip negativ tippen und dann zu sagen, ja, okay, dann ne, ist das Gegenteil halt eingetreten, weil ich das so getippt habe. Aber ich gehe jetzt mal zumindest am ersten Spieltag mit Optimismus voran, den ich auch wirkt, also der ist jetzt auch belegt von dem, was ich gesehen habe in der Vorbereitung und allem, was wir gerade besprochen haben bezüglich Augsburg, bezüglich der vielleicht Neuartigkeit dieser Borussia, die das auch direkt unter Beweis stellen könnte. Und das will ich untermauern mit einem 2:1 Tipp für Borussia, also einem Auswärtsauftaktsieg.
Ja, das ist natürlich eigentlich der klassische Tipp zu diesem Spiel. Also nach dem, was wir die ganze Zeit erzählt haben, kommt man da am nächsten drauf. Und jetzt sage ich, weil ich aus Prinzip was anderes sagen will, nicht, dass dann hinterher heißt, erzählt immer das Gleiche, sage ich jetzt 1:1 und sage, dass Thomas Cuadrado das 1:1 erzielt, so wie damals Alassane Plea 2018 in seinem ersten Bundesliga, als er sein erstes Bundesliga-Tor erzielt hat, damals ein Kopfballtor nach einer Ecke zum 1:1 und das macht Cuadrado jetzt auch, weil die Augsburger durch irgendeinen Glücksschuss oder durch irgendeinen Fernschuss irgendwie 1:0 in Führung gehen und dann zählt Cuadrado den Ausgleich und ist dann schon mal der Punkteholer für Gladbach und ja, 1:1.
Wer ist denn noch an Ex-Borussen da? Ach, Augsburg hat natürlich gut eingekauft, dahingehend. Also Rhys Oxford ist, glaube ich, noch verletzt, deswegen fällt der aus. Aber ja, der FCA scoutet ja im Prinzip danach, wer hat mal für Gladbach gespielt, wen könnten wir holen, um dann zumindest gegen Gladbach zu gewinnen. Nämlich Sven Michel ist da, der in Gladbach damals so als Halb-U23-Spieler, Halb-Profi nicht viel gerissen hat, mittlerweile aber doch in der Bundesliga, erst neu beim FCA und ja, das ist ja prädestiniert, um das 1:1 zu schießen oder ich habe ja auch ein Tor für Augsburg getippt, zumindest dieses Tor.
Ja, vor allen Dingen hat er vergangene Saison noch für Union Berlin gespielt, auch einer der Lieblingsgegner der Gladbacher und da hat der frühere Gladbach-Trainer Daniel Farke in höchsten Tönen von Sven Michel gesprochen, als dieser eingewechselt wurde. Da hat er ganz Gladbach in Angst und Schrecken versetzt, der Michel, und hat er inzwischen dann auch Europapokalspiele auf dem Buckel. Also da hat Augsburg schon, finde ich, einen geholt, der inzwischen einen guten Namen sich erarbeitet hat und mit Sicherheit auch einer ist, auf den Gladbach aufpassen muss, also die Gladbacher Defensive aufpassen muss. Ja, also Augsburg ist trotz dieses Pokalausses mit Sicherheit kein ungefährlicher Gegner. Vielleicht macht es gerade sogar dieses Ergebnis noch gefährlicher für Gladbach. Und ich glaube, das Entscheidende ist, das wird aber eine richtige Nagelprobe für Seoane und seine Borussia. Und das ist das Spannende an diesem Spiel, finde ich.
Ja, und wenn ihr irgendwas spannend findet oder spannend finden möchtet, könnt ihr uns das gerne mitteilen in Form von Kritik, Fragen, Anregungen, Lob und so weiter per Mail an fohlenfutter@rheinische-post.de. Postkarten immer natürlich willkommen, Lüpertzender Straße 161 in 41061 Mönchengladbach. Und das Abo, haben wir darauf hingewiesen, schaut nochmal in die Shownotes. Bis zum 31.08. gilt dieses, wie wir finden, doch schwer zu schlagende Angebot, 19,99 € für ein Jahr RP Borussia Plus. So, wir nähern uns der 45-Minuten-Marke, das ist das Signal, es sein zu lassen, to call it a day, call it a Folge für diese Woche und wir hören uns in der nächsten.
So wird es sein und bis dahin sportverbundenes Vergnügen, jetzt kann man es wieder sagen und tschö.
Ciao.
Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de